Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Interviewreihe zum Thema chronische Krankheiten im Schulalltag von Kindern und Jugendlichen. Mein Name ist Daniel Meile, ich bin Referent für Sonderpädagogik und Inklusion am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg.
Hallo, ich bin Franziska Heinrich, ich bin Sonderpädagogin und abgeordnete Lehrkraft ebenfalls am Landesinstitut für Schule und Medien in Berlin-Brandenburg.
Wir freuen uns sehr, dass sich Frau Dr. Mona Dresmann heute Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Hallo, Frau Dr. Dresmann.
Hallo.
Frau Dr. Dresmann, Sie sind Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie und Departementleiterin der Neuro- und Sozialpädiatrie im Sozialpädiatrischen Zentrum in Potsdam, dem SPZ. Stellen Sie den HörerInnen sich und das Sozialpädiatrische Zentrum doch bitte kurz vor.
Genau, also ich bin Kinderärztin, das hatten Sie schon gesagt, und Kinderneurologin und leite das Sozialpädiatrische Zentrum in Potsdam. Es gibt in Deutschland ungefähr 160 sozialpädiatrische Zentren, 4 davon im Bundesland Brandenburg. Die sozialpädiatrischen Zentren gibt es so ungefähr seit den 70er Jahren, weil man damals zu dem Schluss gekommen ist, dass es für Eltern mit entwicklungsverzögerten oder auch behinderten Kindern sehr anstrengend ist, zwischen den verschiedenen Fachärzten, Therapeuten, Psychologen umherzuirren und dass es doch ein gutes Angebot wäre, die alle an einem Ort zu haben, um dann im Prinzip ein Angebot aus einer Hand zu machen. Im Westen Deutschlands haben sich dann viele Zentren so peu à peu gegründet und nach der Wiedervereinigung sind dann in den 90er Jahren die 4 sozialpädiatrischen Zentren in Brandenburg entstanden. In einem SPZ ist es so, dass da, also jetzt zum Beispiel an unserem SPZ hier in Potsdam, dass da eine multidisziplinäre Gruppe von Menschen arbeitet. Und wir haben verschiedene Fachärzte bei uns im SPZ, also der Großteil der Kollegen sind Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin. Eine Kollegin ist auch Kinder- und Jugendpsychiaterin. Und dann haben wir noch verschiedene Schwerpunkte. Einige sind Kinderneurologen oder Neuropädiater. Eine Kollegin ist Neonatologin, also spezialisiert auf die Versorgung von Früh- und Neugeborenenmedizin. Dann haben wir eine große Berufsgruppe mit Psychologen, die alle auch noch eine Subspezialisierung haben. Also da gibt es zum Beispiel psychologische Psychotherapeuten, die eher eine verhaltenstherapeutische Ausbildung haben oder psychologische Psychotherapeuten, die eine tiefenpsychologische Ausbildung haben. Wir haben Neuropsychologen bei uns im SPZ und können von daher also psychische Auffälligkeiten oder auch seelische Erkrankungen im SPZ auch gut behandeln. Dann haben wir ein großes Team auch an Therapeuten. Das sind also Logopäden, Sprachtherapeuten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Wir haben eine Heilpädagogin und dann haben wir 2 Sozialpädagoginnen, die für die sozialrechtliche Beratung auch, also zum Beispiel den Schwerbehindertenausweis, zuständig sind. Dann haben wir noch medizinisches Personal, also Kinderkrankenschwestern, medizinische Fachangestellte und EEG-Assistentin. Und so ein bisschen der Witz an dem SPZ ist, dass quasi die Patienten da hinkommen und dann verschiedene Diagnostiken durchlaufen und quasi im Hintergrund die Mitarbeiter in dem SPZ, die das Kind sehen, sich darüber halt austauschen können, ihre fachliche Expertise teilen können und wir dann, ja, eigentlich so wie schon auch die Idee in den 70er Jahren war, wir zumindest versuchen, ein Angebot den Eltern und den Familien zu machen, halt aus einer Hand.
Im SPZ kommen Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Schwierigkeiten oder Erkrankungen zu Ihnen. Welche könnten das sein?
Was kommen für Kinder zu uns? Also es sind Kinder mit neurologischen Grunderkrankungen. Das ist ein bisschen geschichtlich so, weil eben die Zentren auch primär für Kinder mit Entwicklungsstörungen mal aufgebaut wurden. Aber im Moment ist schon auch so ein bisschen der Trend, dass das, denke ich, auch in den nächsten 10 Jahren auch für mehr chronisch kranke Kinder auch angeboten werden wird, die sozialpädiatrische Behandlung oder Betreuung. Wenn man sich jetzt Diagnosen anguckt, dann haben wir viele Kinder mit einer spastischen Lähmung, das nennen wir Zerebralparese. Wir sind auch Epilepsiezentrum, erfüllen da bestimmte Kriterien. Wir haben ungefähr, ich glaube, 400 Kinder, die an einer Epilepsie erkrankt sind in unserer Behandlung. Wir haben viele Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung, viele Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, mit emotionalen Problemen, mit Verhaltensauffälligkeiten, so Stichpunkt ADHS. Und wir sehen die Kinder wirklich von 0 bis 18 Jahren. Also wir sorgen auch zum Beispiel die Frühgeborenen aus unserer Kinderklinik nach. Also wir sehen Kinder, von die da als kleines Baby zu uns kommen, aber manchmal kommen dann auch nochmal 17-Jährige, kurz bevor sie erwachsen werden beispielsweise, weil sich gerade eine Epilepsie manifestiert.
Daran anschließend würde ich nochmal eine Frage stellen, und zwar: Auf welchen Wegen erreichen die Kinder und Jugendlichen das SPZ? Werden sie von den KinderärztInnen überwiesen oder von den Förder- und Beratungsstellen auf Anraten der Schule oder aufgrund von Auffälligkeiten oder Problemen im häuslichen Umfeld?
Also es ist so, dass es einen gesetzlichen Auftrag gibt, der vom Gesetzgeber etwas schwammig formuliert ist. Und zwar sollen diejenigen Kinder in ein sozialpädiatrisches Zentrum, die bei einem Kinder- und Jugendmediziner oder einer Frühförderstelle nicht adäquat behandelt werden können. Also denen soll eine sozialpädiatrische Betreuung angeboten werden. Praktisch ist es aber so, dass wir von den Krankenkassen finanziert werden und der Eintritt in das SPZ über einen Überweisungsschein vom niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt oder der Kinder- und Jugendärztin erfolgt. Es ist also immer so, dass auch der Kinderarzt möglicherweise ja vielleicht auch für ein Problem, was jetzt in der Schule oder in der Kita auftaucht, vielleicht auch erst nochmal eine andere Idee hätte. Also es ist immer so, dass es quasi diesen Weg geben muss, weil da die Einschätzung erfolgt, ob wirklich das SPZ hinzugezogen werden sollte. Aber die Idee, das kann man schon sagen, die Idee kommt auch häufig, gerade auch von Erzieherinnen, die sehen natürlich auch so ein Kind im Alltag nochmal mit anderen Augen als der niedergelassene Kinderarzt. Und das denke ich immer gut, mit dem Kinderarzt oder auch dem Allgemeinmediziner ins Gespräch zu kommen und dem vielleicht zu schildern, wie das in dem Betreuungskontext oder im häuslichen Umfeld aussieht, um dann zu überlegen, ob das Kind zum Beispiel bei uns angemeldet werden kann.
Angenommen, auf Anraten der Kinderärztin oder des Kinderarztes sollen sich Eltern mit ihrem Kind bei Ihnen in der Einrichtung vorstellen. Wie vereinbaren Sie einen Termin und wie lang sind in etwa die Wartezeiten?
Genau, also insgesamt ist es so, dass es immer die Möglichkeit gibt, auch vom Kinderarzt, wenn es jetzt ein ganz akutes Geschehen ist, also ich sage jetzt mal zum Beispiel, das Kind verlernt plötzlich Sachen. Das sind für uns natürlich immer dann so Alarmsignale, wo wir sehr schnell handlungsfähig sind, im Hintergrund natürlich auch noch eine Kinderklinik haben mit Neuropädiatern, wo wir das Kind auch stationär einweisen können. Also wenn es so organische Sachen sind, die ins Auge springen, also oder jetzt wir sehen klar in einem Anmeldebogen, da kann ich gleich noch was zu sagen, dass da zum Beispiel gerade das Kind eine Epilepsie entwickelt, dann wartet man bei uns quasi gar nicht. Also dann rufen wir auch an, gerade wenn es zum Beispiel jetzt ein Baby ist, und sagen, wir würden das Kind gerne am selben Tag oder am nächsten Tag sehen. Ansonsten der klassische Weg, gerade wenn es um Entwicklungsstörungen geht oder auch zum Beispiel um Verhaltensauffälligkeiten in der Schule, dann ist es so, dass die Eltern meist mit dem Kinderarzt zusammen einen Anamnesebogen ausfüllen, den man auch von unserer Homepage runterladen kann. Da ist es für uns schon auch hilfreich, wenn dann noch weitere Informationen zu dem Problem oder zu dem Symptom, zu der Störung von Kita-Erziehern oder auch Lehrern zum Beispiel dokumentiert werden. Dieser Anamnesebogen landet dann im Leitungsteam. Die Bögen werden dann ja täglich angeguckt. Dann wird überlegt, ist das jetzt etwas, was, wie gesagt, medizinisch sehr schnell abgeklärt werden muss oder kann es auch ein bisschen warten. Und dann ist es so, dass wir für bestimmte Störungsbilder halt eher längere Wartezeiten haben. Also es können auch mehrere Monate sein. Kleinere Kinder und akut kranke Kinder warten halt wesentlich kürzer. Ältere Kinder mit reinen, sage ich mal, Schul- oder Lernproblemen warten deutlich länger.
Frau Dr. Dresmann, Könnten Sie uns einmal anhand eines konkreten Fallbeispiels die Behandlung am SBZ aufzählen? Also welchen Durchlauf würde das Kind nehmen?
Genau, wir könnten das zum Beispiel machen anhand zum Beispiel eines Kindes mit einer Epilepsie, das beispielsweise, also einer Absence-Epilepsie zum Beispiel, das den Eltern und auch zum Beispiel den Lehrern in der Schule auffällt, dass das Kind immer wieder kurze Aussetzer hat, dann plötzlich so ein krakeliges Schriftbild hat, in die Luft guckt und vielleicht ein bisschen mit den Lidern blinzelt. Und wenn man es dann anspricht, dass es dann gar nicht anwesend ist. Dann würde die Eltern oder der Kinderarzt würden dann diesen Anmeldebogen zu uns schicken oder auch uns kurzfristig kontaktieren und sagen, wir haben da irgendwie ein komisches Gefühl, das Kind ist jetzt gar nicht mehr so ansprechbar, manchmal im Unterricht oder auch im häuslichen Umfeld. Das wäre dann sicherlich ein Kind, was wir sehr kurzfristig einbestellen könnten. Da würde es dann erstmal so sein, dass das Kind ja bei einem Kinderneurologen vorgestellt würde. Bei der Erstvorstellung ist es in der Regel so, dass wir uns relativ viel Zeit nehmen. Also da haben wir so einen Zeitraum von 1,5 bis 2 Stunden. Da erheben wir sehr gründlich die ganze Vorgeschichte, die Schwangerschaftsanamnese, die Geburtsanamnese, die frühkindliche Entwicklung. Das sind also für uns immer alles wichtige Informationen bei den kinderneurologischen Erkrankungen. Dann gibt es eine ausführliche körperliche Untersuchung. Während des Gespräches haben wir natürlich immer schon einen guten Eindruck, ja, wie ist die Interaktion beispielsweise zwischen Kind und Eltern, wie ist das Spielverhalten, wie verhält sich das Kind mir gegenüber, kann es sich gut beschäftigen oder ist es sehr unruhig, zerlegt es mein Untersuchungszimmer innerhalb von 5 Minuten. Da hat man dann immer schon auch so einen Hinweis, wie ist die Entwicklung, wie ist die Kognition, das Sozialverhalten. Dann bei einem Kind mit Epilepsie würden wir auf jeden Fall eine Hirnstromkurve ableiten. Da kann man dann sehen, ob da sich Auffälligkeiten finden, wie zum Beispiel epilepsietypische Potenziale. Es gäbe dann so Provokationsmethoden und möglicherweise könnte man dann schon nach der EEG-Ableitung auch feststellen, ja, das Kind hat jetzt beispielsweise eine Absence-Epilepsie oder das Wach-EEG ist erstmal unauffällig gewesen. Dann würde in der Regel da auch noch ein kurzer stationärer Aufenthalt hinzukommen, den wir aus dem SBZ heraus organisieren würden. Das ist für uns ganz günstig, weil das SBZ eben in dieser Departmentstruktur ist und eben auch Mitarbeiter aus dem Department in der Kinderklinik arbeiten und wir da halt so im täglichen Austausch sind. Das heißt, die Kollegen würden dann da eine Kernspintomographie durchführen, wo man sich die Hirnstrukturen anguckt. Und wenn das erste EEG unauffällig wäre, würde man auch noch ein Schlaf-EEG durchführen und zum Beispiel auch noch eine Blutentnahme machen. Und dann parallel, das wäre halt immer noch die Frage, das eine ist ja, dass die Eltern mir zum Beispiel schildern, dass es schulisch gar keine Probleme gibt, das Kind gute Leistungen hat, dann wäre es vielleicht jetzt nicht so, dass man noch eine große psychologische Diagnostik plant, aber wenn jetzt die Eltern mir zum Beispiel berichten würden, naja, abgesehen von diesem Augenblinzeln und diesen Abwesenheitszuständen sehen wir schon, dass unser Kind doch wirklich große Probleme hat, diesen Lehrplan zu bewältigen, es ist ein ganz schlechter Schüler oder eine schlechte Schülerin, dann wäre es zum Beispiel auch so, dass wir dann unsere Psychologen zum Beispiel hinzuziehen könnten, die dann eine Intelligenzdiagnostik durchführen würden, vielleicht Fragebögen mitgeben würden den Eltern, für die Eltern, das Kind und gegebenenfalls auch die Lehrer. Und man dann zum Beispiel nochmal gucken könnte, ob das Kind halt nicht auch noch ein ADHS ohne Hyperaktivität hat, weil wir wissen, dass das bei vielen Epilepsie-Patienten so als Komorbidität, also als begleitende Erkrankung oder begleitende Problematik vorliegt. Wenn wir die Diagnose gestellt haben, dann ist es häufig auch jetzt, sage ich mal, im Beispiel Epilepsie so, dass dann auch eine medikamentöse Behandlung begonnen wird. Das heißt, dass die Kinder regelmäßig in der Regel aber 2-mal am Tag eine Tablette oder einen Saft einnehmen. Und wenn auch schon so epileptische Anfälle aufgetreten sind, wo das Kind oder wenn die Gefahr ist, dass das Kind so einen epileptischen Anfall hat, wo es auch das Bewusstsein verlieren könnte oder wo dann die Lehrkraft oder in der Kita die Bezugsbetreuer ein Notfallmedikament verabreichen sollten, dann wäre es zum Beispiel auch so, dass wir unsere Epilepsie-Fachassistenten, das sind so speziell ausgebildete Kinderkrankenschwestern, dass wir zum Beispiel auch der Schule anbieten könnten, dass oder dem der Kita anbieten könnten, dass es da halt eine Beratung gibt, wie zum Beispiel in so einem epileptischen Anfall dann mit dem Kind verfahren werden soll. Also da würden wir versuchen, eigentlich auch die Umgebung gut zu beraten. Und im weiteren Verlauf ist es so, dass dann die Eltern und die Kinder in regelmäßigen Abständen zu uns kommen. Gibt es immer unterschiedliche Verläufe bei vielen neurologischen Erkrankungen, die wir manchmal auch nicht so gut vorhersehen können. Bei einigen beruhigt sich das Ganze dann sehr schnell und man sieht sich nur in halbjährigen Abständen. Bei manchen Kindern ist es aber auch eine sehr therapieschwierige Situation. Also das heißt, das Kind hat trotz verschiedener Medikamente weiterhin epileptische Anfälle. Und dann ist es so, dass wir die Kinder auch sehr engmaschig, auch manchmal wöchentlich sehen oder wöchentlich mit den Eltern telefonieren, um zu gucken, wie das, ja, wie die Behandlung gut durchgeführt werden kann.
Sie gehen jetzt auf die Problematik Epilepsie ein. Und zum einen würde ich jetzt gerne einen Werbeblock machen. Und zwar gibt es ja die Bergmanns Kinderakademie im eigenen YouTube-Kanal. Und dort wird auch das Thema Epilepsie behandelt und den Kindern nochmal näher gebracht. Weil es geht ja sicher auch darum, eine Idee davon zu bekommen, was ist denn eigentlich Epilepsie. Das finden die Hörerinnen und Hörer auch auf dieser Seite hier, auf der Bildungsserver-Seite. Da können Sie sich reinklicken. Und zum anderen würde ich gerne nochmal in Richtung Schule gehen. Da geht es ja auch darum, dass Lehrkräfte ja erstmal auch Probleme und Schwierigkeiten erkennen müssen, bevor sie handeln. Deswegen meine Frage, was raten Sie denn Lehrkräften, ab wann oder bei welchen Problemen, Schwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen in der Schule sie sich ans SPZ wenden sollten? Und bei welchen Auffälligkeiten wäre eine andere Einrichtung geeigneter für die Kontaktaufnahme?
Genau, also ich denke so, das, was uns sicherlich jetzt so auszeichnet in den sozialpädiatrischen Zentren, gerade wenn diese einen neuropädiatrischen Schwerpunkt haben, ist natürlich, dass gerade auch bei organischen Erkrankungen oder auch sehr sozial belasteten Familien sicherlich die SPZs gute Ansprechpartner sind, also für Entwicklungsprobleme oder auch massive Konzentrationsprobleme, Hyperaktivität und eben auch neurologische Erkrankungen. Es gibt so gewisse Überlappungen, auch gerade zur Kinder- und Jugendpsychiatrie, die sich ja auch mit den seelischen Erkrankungen natürlich sehr gut auskennt. Und wenn es jetzt eher um Kinder gehen würde, zum Beispiel Jugendliche, die eine Schulverweigerung haben, die Essstörungen haben, die jetzt sehr aggressiv sind im häuslichen Umfeld, das wäre sicherlich eher etwas, wo wir sagen würden, also auch wenn bei uns eine Anmeldung im SPZ ankommt mit dieser Fragestellung, dann ist es schon so, dass wir auf unsere Kollegen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei uns im Klinikum oder auch auf die niedergelassenen Kinder- und JugendpsychiaterInnen verweisen. Zum Thema Lernstörungen, das ist natürlich sehr häufig auch ein Problem. Also gerade die Teilleistungsstörung, das ist ja das, was dann in der Schule auch häufig auffällt. Das ist schon so, dass wir das bisher auch in einem großen Umfang auch die Diagnostik angeboten haben. Allerdings sind jetzt auch Corona-bedingt, vermute ich, unsere Wartezeiten jetzt nochmal so in die Höhe geschnellt, dass wir im Moment also jetzt so eine reine Verdacht auf eine Leserechtschreibschwäche im Moment jetzt eigentlich nicht diagnostizieren, eben weil wir auch die ganzen Kinder mit den neurologischen Erkrankungen bei uns betreuen möchten. Das ist, glaube ich, jetzt nicht nur in Potsdam, wahrscheinlich auch in ganz Brandenburg problematisch, weil das eben eine sehr ausführliche psychologische Diagnostik ist. Und das glaube ich, inzwischen relativ schwierig ist für Familien, das jemand zu finden, der das diagnostiziert. Wir würden das auch gerne wieder in einem größeren Umfang machen, aber wie gesagt, es ist eine sehr zeitintensive Diagnostik und wir haben uns jetzt eher so ein bisschen dann wieder auf den Schwerpunkt der organischen Erkrankungen in Kombination mit den psychischen Auffälligkeiten. Das ist eher unser Schwerpunkt. Es gibt vielleicht, das kann ich noch sagen, ja viele Kinder, die auch schon einen Förderschwerpunkt haben. Da haben wir ja schon eine sehr große Schnittstelle auch zwischen Medizin und Schule. Also bevor die Kinder eingeschult werden, ist es ja so, dass ein Teil der Kinder, die einen Förderschwerpunkt dann bekommen, auch schon bei uns im SBZ in Betreuung ist, eben aufgrund einer neurologischen Erkrankung, einer Epilepsie, einer Zerebralparese, Autismus. Und dann ist es schon so, dass wir auch Befunde erstellen, die wir natürlich selber brauchen, aber die wir auch gerne dann für die sonderpädagogischen Beratungsstellen zur Verfügung stellen. Und da sind wir eigentlich auch immer im engen Austausch, weil natürlich wir die Kinder schon länger kennen und eher so diese medizinischen Bedarfe und Bedürfnisse auch ganz gut kennen und dann aber häufig das auch telefonisch besprechen oder Befunde übermitteln oder auch mal bei einem Förderausschussverfahren da auch dabei sind.
Frau Dr. Dresmann, wie haben sich die Fallzahlen denn eventuell verändert von den Schülerinnen mit Auffälligkeiten?
Also ich denke jetzt insgesamt in den letzten Jahren ist es, würde ich nicht sagen, dass es jetzt, es ist, ich habe da natürlich auch nur einen sehr kleinen Einblick. Ich sehe quasi nur das, was bei uns jetzt auch im SBZ an Anmeldungen ankommt. Also ja, für bestimmte Fragestellungen haben wir jetzt schon eine Wartezeit, die länger als ein halbes Jahr ist. Das erschreckt einen natürlich, weil wenn der Fragebogen bei mir eintrifft und ich lese mir durch und sehe, was da für ein Problem ist bei dem Kind und in der Familie, möchte ich es eigentlich am nächsten Tag irgendwie versuchen, für die zu lösen. Aber das ist, glaube ich, ein Problem, was deutschlandweit besteht. Also wenn ich da mit Kollegen in anderen Bundesländern auch spreche, sind also für so schulbezogene Lernprobleme, Konzentrationsstörungen in vielen Bundesländern die Wartezeiten betragen da 6 Monate. Jetzt in Bezug auf die Corona-Pandemie, da ist es, glaube ich, so, dass wir da jetzt, das wird jetzt losgehen, ja. Also das sehen wir jetzt schon in den Studien, die in verschiedenen Instituten und an verschiedenen Universitäten durchgeführt wurden, also dass gerade die Jugendlichen sehr unter der Pandemie leiden und dass es ganz viele psychische Auffälligkeiten von Angststörungen über Essstörungen gibt. Und ich denke, erst wenn die Kinder alle wieder in der Schule und in den Betreuungseinrichtungen sind, dann wird man wahrscheinlich das Ausmaß erst so richtig erkennen können. Aber ich denke, es wird damit zu rechnen sein, dass wir im Herbst nochmal in allen Einrichtungen, die Kinder mit psychischen Auffälligkeiten behandeln oder betreuen, da wird es zu einem Anstieg kommen. Ich glaube, da muss man von ausgehen.
Nochmal bezogen auf das System Schule im Allgemeinen, also ob Corona oder auch nicht. Welche Stellschrauben denken Sie denn, das System Schule bedingen oder beeinflussen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, egal in welchem Kontext man jetzt mit einem Kind zu tun hat, ist, glaube ich, wirklich, dass immer vom Kind und von der Familie aus gedacht werden muss. Das ist, glaube ich, wirklich das A und O oder das Wichtigste. Und da gibt uns vielleicht jetzt auch das Bundesteilhabegesetz in Zukunft oder in den nächsten Jahren auch ein ganz gutes Instrument in die Hand. Also es ist natürlich in der Schule so, oder das ist vielleicht so ein bisschen auch der Unterschied jetzt zu der Medizin, dass es natürlich Lehrpläne gibt und die Kinder quasi auch gewisse Leistungen natürlich erreichen sollen und oder erreichen müssen, um in einem Lehrplan unterrichtet zu werden. Und die Frage ist natürlich immer, wenn das nicht klappt, woran liegt das? Ist das Kind verhaltensauffällig? Kann es sich nicht konzentrieren? Ist es vielleicht kognitiv gar nicht in der Lage, mit dem Lehrplan klarzukommen? Hat es zu Hause überhaupt keine Unterstützung? Und da weiß ich natürlich, dass die Schulen da oder ja, die LehrerInnen da überaus engagiert sind. Aber das ist wahrscheinlich natürlich auch ein zeitliches Problem, weil man natürlich sich jetzt als, ja, in der Schule natürlich jetzt nicht täglich mit Eltern Stunden hinsetzen kann und überlegen kann, wie das zu lösen ist. Also von daher denke ich, ist das sicherlich immer nochmal so ein bisschen unsere Sichtweise, ja, dass wir natürlich dann nochmal andere Ressourcen auch haben, natürlich einen anderen multidisziplinären Blick jenseits der Pädagogik einzuschätzen. Kann das Kind das jetzt wirklich nicht? Gibt es im häuslichen Umfeld etwas, was wirklich daran hindert, sich zu konzentrieren? Wie sind die Strukturen zu Hause? Warum sind zum Beispiel massive Konzentrationsprobleme da? Und ja, manchmal ist das Kind natürlich jetzt nicht einfach schlecht erzogen, sondern hat dann eben ein ADHS. Und die Symptome oder die Auffälligkeiten, die Kinder in der Schule zeigen, die sich primär vielleicht gar nicht so einer Erkrankung auch zuordnen lassen für einen Lehrer, denke ich, das sind natürlich für uns häufig schon auch Symptome von Erkrankungen oder von Störungen oder von ja, Problemen, die im häuslichen Umfeld zum Beispiel auftreten. Und da ist es, glaube ich, dann unsere Aufgabe auch vielleicht das Licht in eine Richtung zu werfen, wo vielleicht jetzt der Pädagoge noch gar nicht hingeguckt hat und einfach auch manchmal um halt ein Verständnis auch zu werben, warum das Kind sich jetzt gerade in dem Kontext eigentlich nur so verhalten kann und sich nicht anders verhält. Also ich denke, das ist so etwas, wo wir dann häufig auch ins Gespräch kommen. Und ja, wo natürlich es immer ganz toll ist, wenn man dann auch erlebt, auch in Kita oder in der Schule, wenn dann man dann nochmal zusammenfindet und dann vielleicht auch gesagt wird, ach so, okay, so hatten wir das jetzt bisher gar nicht gesehen, aber jetzt können wir es eigentlich doch irgendwie auch besser verstehen, warum es dieses Problem jetzt beispielsweise gibt.
Es gibt ja nicht immer nur Schule, Elternhaus oder Elternhaus, Jugendhilfe oder Elternhaus, ärztliche Einrichtung oder klinische Einrichtung. Das ist ja eigentlich, sind das ja immer ganze Systemnetze, die ja da miteinander zusammenarbeiten. Wie würden Sie denn die Rolle des SPZs in so einer Kooperation oder Zusammenarbeit sehen zwischen Jugendhilfe, Schule, Elternhaus, Kind und Jugendlichen natürlich im Zentrum? Ja, und Sie als SPZ?
Also es kommt sicherlich immer ein bisschen darauf an, warum der Patient überhaupt bei uns ist. Ne? Wenn es jetzt, sage ich mal, um eine reine medizinische Fragestellung geht, also jetzt, sage ich mal, eine Epilepsie, dann ist es natürlich wirklich so, dass unsere Rolle, denke ich, ist, erstmal natürlich dem Kind zu erklären, was es für eine Erkrankung hat, die Eltern aufzuklären und dann in einem zweiten Schritt die Umgebung aufzuklären. Und dann gibt es aber natürlich halt auch noch neben der reinen medizinischen Behandlung der Epilepsie eben noch die sozialrechtlichen Sachen, nicht? Also, dass man halt sagt, dass natürlich hat der Patient Anrecht auf einen Schwerbehindertenausweis oder einen Pflegegrad oder das Kind, es wäre jetzt wirklich wichtig, dass es einen Einzelfallhelfer hat oder zumindest für die Klassenfahrt eine Begleitung oder für den Schwimmunterricht. Bei anderen Kindern ist es zum Beispiel auch so, weiß ich nicht, dass jetzt ein Kind zum Beispiel mit Konzentrationsproblemen, massiven und Verhaltensauffälligkeiten bei uns angemeldet wird und wir dann eigentlich nach drei Vorstellungen denken, dass das Kind, dass es also ein Kinderschutzfall ist, also dass eine Kindeswohlgefährdung besteht. Und dann, das machen wir eigentlich sehr häufig, dass wir dann so Helferrunden oder Strategiegespräche durchführen. Das haben wir jetzt in letzter Zeit auch digital häufiger gemacht, hat sich eigentlich auch bewährt, gerade wenn die Kinder jetzt nicht aus Potsdam kamen. Aber ich denke, das ist ganz häufig total gewinnbringend, wenn nicht immer nur zwei über das Kind und die Familie reden und die anderen zwei, die auch noch in diesem Netzwerk sind, auch wieder irgendwas bereden, sondern wenn wirklich alle zusammenkommen und jeder nochmal seinen eigenen Blickwinkel darstellen kann. Und das bewährt sich eigentlich immer. Und da sind wir auch immer sehr dankbar, wenn eben gerade auch aus der Schule die Sonderpädagogen, die Klassenlehrerin, Kita-Erzieherin da ins SBZ kommt. Das bringt meistens alle weiter. Also wir haben schon eine koordinierende Aufgabe, eine reine medizinische Aufgabe. Ja, ich denke, so könnte man es vielleicht am besten beschreiben.
In dem Zuge noch eine Frage an Sie, und zwar, wie würde denn Ihre Idealvorstellung von Schule aussehen?
Das ist ja eine sehr schöne Frage. Ja, also ich glaube, das A und O für Kinder, fürs Lernen, aber da sind sich wahrscheinlich auch alle einig, ist, dass Kinder wirklich gerne in ihre Schule gehen. Ja, das ist also erstmal, also das denke ich schon, dass eigentlich gerade vor, also in der Grundschule, aber natürlich, das bleibt auch lebenslang so, dass, glaube ich, Lehrer wirklich auch ein gutes Bindungsangebot für ihre Schüler machen müssen. Also man möchte gerne in die Schule gehen. Und die andere Sache ist, dass ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man weder unter- noch überfordert ist in der Schule. Also was die Leistungen angeht, die man da erbringen soll. Das versuchen wir auch immer den Eltern zu erklären, dass man sich einfach nicht wohlfühlen kann, wenn man entweder irgendwo sitzt, wo man eigentlich schon alles direkt beim ersten Mal versteht und dann abwarten muss, bis der Lehrer es noch dreimal allen anderen erklärt hat oder einigen anderen aus der Klasse. Und dass es aber mindestens genauso schrecklich ist, wenn man irgendwo in einem Klassenzimmer sitzt und es wird etwas unterrichtet und man versteht es halt einfach gar nicht. Also von daher, das wäre natürlich wirklich ein Wunsch, dass Kinder möglichst ihrem eigenen Leistungstempo, ihren eigenen kognitiven Fähigkeiten entsprechend unterrichtet werden. Und in Bezug auf die Inklusion, das ist ja immer ein großes, auch politisches Thema. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass alle Kinder zusammen zumindest in die Grundschule zum Beispiel gehen. Und wir erleben auch immer wieder, dass es an einigen Schulen die Inklusion auch ganz toll klappt. Aber ich denke, gerade in so einem Flächenland wie Brandenburg ist es halt sehr schwierig, die Expertise in jedes kleine Dorf zu bekommen. Und da denke ich, hätte es vielleicht auch gute Konzepte gegeben. Ich glaube zum Beispiel in Rheinland-Pfalz ist das so, die wählen halt einige Schulen aus und sagen, da gehen gesunde Kinder und Kinder auch oder Kinder mit einer normalen kognitiven Entwicklung und Kinder mit verschiedenen Förderschwerpunkten zusammen in den Unterricht. Aber da gibt es dann eben nicht nur ein oder zwei Sonderpädagogen, sondern 10. Und dann ist da quasi auch eine ausreichende Expertise, aber trotzdem sind es nicht nur Kinder mit einem Förderschwerpunkt. Das fände ich, glaube ich, wünschenswert. Also ich bin Fan der Inklusion, aber ich glaube, dass es teilweise so, wie es umgesetzt wird, noch nicht ausreichend gut ist. Das ist zumindest so mein Eindruck von dem, was Eltern uns berichten. Und häufig ist es dann eben doch so, dass die Kinder in den Förderschulen unterrichtet werden und man häufig auch sagen muss, es ist ein Segen, dass es dann die Förderschulen auch noch gibt in Brandenburg, weil natürlich da eben diese Binnendifferenzierung, das angepasste Tempo und eben vor allen Dingen auch wirklich die Bedarfe, die das Kind hat, gut gesehen werden oder im Blick sind.
Ich glaube, Sie zielen auch auf dieses Konzept der inklusiven Schwerpunktschule ab, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, das gibt es ja in Berlin schon flächendeckend. Also da gibt es mehrere inklusive Schwerpunktschulen. In Brandenburg steht zumindest im Konzept gemeinsames Lernen, dass es die geben sollte. Mit einer gewissen Spezialisierung dann auch da vor Ort in dieser Schwerpunktschule. Ja, ich fand es ein schönes Schlusswort. Wohlfühlen, dass die Kinder sich wohlfühlen an der Schule, dass Individualisierung und Differenzierung stattfindet, sodass sie in ihrem Lerntempo lernen können. Ja, und dass Lehrkräfte ja auch einen Blick auf die Kinder haben, auf das Individuum, das kindliche Individuum. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Dresmann, für das Interview. Wir freuen uns sehr, Sie im September dann im LISUM auch in Präsenz wiedersehen zu können, wenn wir die Veranstaltung zum Thema chronische Krankheiten in der Schule machen. Und ja, wünschen Ihnen bis dahin einen wunderschönen Sommer.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
Vielen Dank.
Vielen Dank, danke.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen letzten Hinweis habe ich noch für Sie. Wir haben das Interview über das Internet durchgeführt. Sollte es zu Tonstörungen gekommen sein, bitten wir Sie um Verständnis.